Sie hören einen Podcast von Schweizer Radio DRS 2. Weitere Informationen finden Sie auf www.drs2.ch.
Schweizer Radio DRS 2, am Mikrofon Angelika Schett. Zum Sachbuchtrio begrüße ich Katharina Boxler, Cornelia Cassis und Hans-Jörg Schulz, die drei spannende Bücher vor sich liegen haben. Beginnen wir mit Alan Weismans Buch »Die Welt ohne uns – Reise über eine unbevölkerte Erde«. Katharina Boxler, Sie haben das Buch mitgebracht. Ist es ein unheimliches Buch oder mehr ein faszinierendes Szenario, das da der Autor entwirft? Vielleicht ja sogar auch beides.
Ein bisschen beides und doch eigentlich eher etwas Versöhnliches. Es ist irgendwie spannend zu sehen, dass wir zwar sehr viele Spuren hinterlassen haben, jetzt schon und hinterlassen werden, aber dass die sich auch rückgängig machen lassen. Davon mindestens geht Weismann aus und die Experten, die er dazu befragt hat. Er schaut wirklich, welche Spuren haben wir schon hinterlassen und was wäre, wenn wir morgen nicht mehr da wären. Nächste Woche beginnt in Bali die große Weltklimakonferenz. Wir haben mit Treibhausgasen die Erdatmosphäre erhitzt. Die Meere haben wir in der kürzester Zeit geplündert, Wasser und Boden verschmutzt, ein Artensterben von ungeheurem Ausmaß ausgelöst. Was ist damit, wenn wir morgen nicht mehr da sind? Weismann macht dieses Gedankenspiel, treibt er eigentlich auf die Spitze und schaut, was eben mit diesen Spuren passiert. Und das möchte ich dann nachher erzählen. Das ist nämlich sehr spannend.
Ja, danke schön. Als große Vision und große Arbeit für das 21. Jahrhundert wird Ihre Buchempfehlung gepriesen, Hans-Jörg Schulz. Es heißt Der ökologische Jesus. Geschrieben hat es Franz Alt. Warum möchten Sie uns jetzt das Buch nahebringen?
Es geht darin auch um das Klima. Das ist ja wirklich unser, wahrscheinlich eines der wichtigsten Themen überhaupt unserer Zeit. Ich habe das Buch sicher nicht wegen des Titels ausgesucht. Der gefällt mir gar nicht. Der ist eher so nach diesem Motto, was würde wohl Jesus dazu sagen. Eher schon das Buch wegen des Autors. Franz Alt habe ich eigentlich immer sehr geschätzt als engagierten Fernsehmoderator und als Publizisten, der schon sehr früh klare ökologische Standpunkte auch eingebracht hat. Aber vor allem spricht für das Buch natürlich die Sache. Alt plädiert als sehr engagierter Christ, der ist in seinem Buch für eine ethische Ökologie. Er setzt sich ein für eine seelische und geistige Umkehr, sagt, es reicht nicht immer nur mit der Umwelttechnik, wir müssen innerlich wirklich umkehren. Und ist ein starkes Plädoyer für unseren Umgang mit der Schöpfung. Und ich finde, wie er das schreibt und wie er das macht, das macht dieses Buch auch wichtig.
Im dritten Buchtipp für heute wird das Warten zum Thema gemacht. Andrea Köhler ist die Autorin und das Buch heißt Langeweile. Tatsächlich kann einem ja beim Warten die Zeit endlos vorkommen, so richtig qualvoll. Sie kann einen aber auch je nachdem, worauf man wartet, betörend erfüllen. Wenn man auf etwas eben sehr Schönes wartet. Cornelia Cassis, Sie haben das Buch gelesen. Wie nähert sich die Autorin denn nun dem Thema Warten?
Sie nähert sich mit einem Essay. Es ist, wie man sieht, ein sehr dünnes, schmuckes Büchlein, ein sehr kurzweiliges Buch über die Langeweile und über das Warten auf diesen knappen 100 Seiten. Geht es um Scheherazade und Sisyphos, um Godot und um Gott, um Franklin und um Freud. Es ist ein kleines Buch zu sehr großen Themen. Es geht im Wesentlichen um das Lieben, um das Leiden, um das Leben überhaupt. Und das natürlich immer aufgedröselt an der ganz alltäglichen Situation des Wartens, das sich trotz der Rastlosigkeit der Moderne eben nicht aus dem Leben wegdenken lässt oder ausmerzen lässt.
Ja, so ist es. Wir sind hier alle hier und da zum Warten gezwungen, erleben es manchmal ja auch als Zumutung, wenn die Zeit drängt und ganz banal der Bus nicht kommt. Lässt die Autorin in ihrem Buch Raum für jenes Warten, das wir auch als sehr unerfreulich erleben, oder ist es so eine Hommage an die Fähigkeit, warten zu können?
Ob unerfreulich oder erfreulich, sie werdet eigentlich gar nie, sondern geht einfach davon aus, warten, diese Nichtzeit im Kontinuum des Lebens ist ein Teil der Condition humaine. Und damit müssen wir leben lernen vielleicht auch. Und deswegen auch die großen Themen, lieben, leiden und leben. Das klingt groß und amorph, Köhler geht aber da natürlich ins Detail, sonst wäre das Buch ja auch nicht der Rede wert. Zum Beispiel beim Lieben und Warten. Warten. Für Roland Barthes war das Leben und Warten fast das Gleiche. Jedenfalls schilderte er in seinen Fragmenten einer Sprache der Liebe, wie wir alle im Warten auf den Geliebten oder die Geliebte auch den ganz, ganz großen Emotionen ausgesetzt sind, je nachdem, und das nennt er die drei Akte des Wartens, wie lange dieses Warten eben dauert. Wir kennen das alle, wir warten am Ort des Rendezvous, 3 Minuten, 5 Minuten, nicht weiter schlimm, dass er ist noch nicht gekommen, das Auto ist vielleicht nicht angesprungen, er ist noch aufgehalten worden, er hat etwas vergessen, er wird gleich kommen. Unsere Fantasie für die üblichen Unwägbarkeiten des Alltags ist angeregt und unsere Empathie auch. Wir haben auch schon solche Situationen erlebt, wir kennen das. Geduld und Nachsicht sind die Emotionen. Etwas später, vielleicht nach einer Viertelstunde, 20 Minuten, wandelt sich diese Nachricht in Zorn, in Ärger. Der lässt mich hier stehen. Er könnte doch anrufen, ist wahrscheinlich nur mit sich beschäftigt und denkt noch nicht mal an mich, die ich hier warte, schon lange warte. Und noch etwas später weicht dieser Zorn der puren Angst. Mehr als 40 Minuten sind vergangen, nichts gehört, nichts gesehen. Es wird ihm wohl etwas zugestoßen sein. Seine Abwesenheit ist vielleicht sogar der Tod. Meine Anwesenheit, das Nimmerwiedersehen, der Abschied für immer. Im Warten, so wird deutlich, sind wir also den ganz existenziellen Dingen ausgesetzt, dem Fluch der Bedrohung. Eine Erinnerung an die frühkindliche Erfahrung, so vermutet Köhler, dass die Abwesenheit der Mutter einen immer wieder in Todesangst stürzt, in die Schutzlosigkeit, in das nackte Leben. Oder das Thema Leiden liegt ja schon im Wort Patient. Da liegt das Wort Geduld drin. Warten auf den Befund, beispielsweise warten im Wartezimmer. Köhler nennt die Wartezimmer die Urhölle im Fegfeuer der Ungewissheiten und meint, dass sie wohl genau deswegen, um das zu kaschieren, immer gleich banal aussehen. Stuhlreihen, Kinderecke, Stapel von illustrierten Linoleumboden. Vielleicht ist ja das Warten hier nur eine Galgenfrist, ein Warten auf eine Nachricht, nach der nichts mehr ist wie vorher. Ernst Jandl, der wohl auch um diese existenzielle Dimension des Wartezimmerwartens wusste, hat versucht, dieser Geschichte den Zahn zu ziehen mit einem Kindervers anmutenden Gedicht, das heißt Fünfter sein und geht so. Türe auf, einer raus, einer rein, Vierter sein. Türe auf, einer raus, einer rein, Dritter sein. Türe auf, einer raus, einer rein, Zweiter sein. Türe auf, einer raus, einer rein, Nächster sein. Türe auf, einer raus, selber rein. Guten Tag, Herr Doktor.
Ja, das klingt sehr nett. Kann ich davon ausgehen, wenn Sie das jetzt mit dem Jandl aufgehört haben, dass im Buch von Andrea Köhler überhaupt viele Querverweise sind? Zu Roland Barthes, zu Jandl. Ist es ein Buch, das so viel zitiert eigentlich?
Ja, es ist ein Buch, das vieles auf dem Strang des Wartens zusammenführt. Beckett, Camus, ganz, ganz viele wesentliche Autoren, Roland, Barthes, Kafka, Freud. Es ist ein ganz spannendes Zusammenkommen von Menschen, die sich nicht gekannt haben, die aber ähnlich gedacht oder eben konträr gedacht haben zum Thema Warten. Was mir auch ganz, ganz gefallen hat in dem Buch, ist, dass das Wort Warten auch im Zentrum ist. Also wie ein Sternpunkt, von dem es ausgeht. Es hat ja mehrere Bedeutungen. Eine altmodische, die fast verloren gegangen ist, aber im Wort Wärter oder Hauswart oder Wegwarte noch drin ist, nämlich etwas warten. Und das ist interessanterweise gerade das Gegenteil von dem gewohnteren Warten, nämlich Anwesenheit und nicht Abwesenheit. Oder der riesige Unterschied zwischen Warten, wo man so im Präsens in der Gegenwart gefangen ist, und Erwarten, wo so zielgerichtet in die Zukunft gehofft wird.
Es hat ja zum Teil jetzt sehr konkretistisch auch getönt, also das Warten jetzt konkret auf einen Menschen. Manchmal warten wir ja jahrelang auf etwas. Ist das auch eine Komponente des Buchs? Also die Geduld übers Leben, bis man etwas erreichen kann, etwas erhält?
Ja, die Ausgesetztheit, die im Warten ist, ist ein großes Thema. Auch diese Ungewissheit, ob das, worauf man wartet, überhaupt einmal eintrifft. Und wie sinnvoll ist das Warten dann, wenn es nicht zum Ziele führt? Es ist auch ganz viel die Rede von Geduld und Ungeduld, von Umgang mit unserer Zeit. Ein großes Thema natürlich ist da auch die Kommunikation. Köhler weist nach, wie das mit der Geduld eigentlich unlogisch auch ist. Früher haben die Menschen beispielsweise auf einen Brief tagelang gewartet und da war im Briefeschreiben schon die Zukunft antizipiert. Wir mit unserem fast instant hin und her im E-Mail-Verkehr, könnte man ja denken, wir haben eigentlich kein Problem mehr mit der Ungeduld. Aber es scheint fast so, je schneller sich diese Warterhythmen abwechseln oder je schneller die Zielerfüllung da ist, desto ungeduldiger wird der Mensch.
Das ist natürlich auch erbarmungsloser, weil früher konnte man zumindest noch denken, irgendwie die Post hat Verzögerung und ein bisschen mehr hoffen, möglicherweise. Und heute, wenn das mit dem E-Mail und dem SMS nicht kommt, ist es deutlich, dass jemand nicht in Kontakt treten möchte.
Ja. So. Und gerade weil alles immer so schnell geht, finde ich das mit dem Wartezimmer übrigens gar nicht so schlimm, wie das häufig gemacht wird. Also weil es ist ja wirklich manchmal eine Zeit, in der man irgendwo gezwungen wird, eine halbe bis eine Stunde einfach mal zu warten, was wir kaum mehr können. Und im Übrigen gibt es immer die Möglichkeit, Klatschblätter zu lesen, zu denen man sonst nicht kommt, oder sich irgendwelche schönen Gedanken zu machen, zu denen man sonst nicht kommt.
Oder nochmal die wichtigen Fragen zu rekapitulieren.
Oder sowas. Also ich denke, das ist, kann ja auch eine durchaus produktive Zeit sein.
Aber es gibt ja so eine Art belangloses Warten, das man dann wirklich für sich gut nutzen kann. Aber es gibt ja auch ein Warten, Sie haben das ja schon angedeutet, Cornelia Cassis, wenn man eben auf eine Diagnose wartet. Mhm. Habe ich jetzt die schlimme Krankheit oder habe ich sie nicht? Oder nach dem Warten eine unendliche Erlösung eintreten kann oder das Gegenteil, das Todesurteil. Und das führt mich eigentlich noch zu dem Punkt, nämlich das Warten auf den Tod. Das ist ja auch eine ganz existenzielle Angelegenheit.
Ja, und die wirklich große Gewissheit zwischen Natalität und Mortalität, dass dazwischen eine Strecke ist, die es zu möglichst sinnvoll zu überbrücken ist und bei der man am Warten nicht vorbeikommt. Aber Angelika Schett, was Sie gesagt haben, bringt mich auch noch auf einen Gedanken, den ich ganz wesentlich fand bei Andrea Köhler, nämlich wie furchtbar demütigend es ist, nicht selbst gewählt zu warten, sondern dass jemand einen warten lässt, beispielsweise auf dem Amt, was das eine unglaubliche Machtasymmetrie in dem Warten ist, eigentlich ein Unterwerfungsgestus und dass das ein ganz schwieriges Warten ist.
Jetzt noch die Angaben zum Buch. Andrea Köhler, Langeweile über das Warten. Erschienen ist das Buch im Inselverlag in der Bibliothek der Lebenskunst. Und dazu jetzt noch ein Hinweis in eigener Sache. Am Sonntag, dem ersten Advent, widmet sich der Hörpunkt umfänglich dem Thema Warten. Lassen Sie sich diese sonntägliche Beschäftigung mit dem Warten nicht entgehen.
Und da möchte ich auch noch ganz detailliert darauf hinweisen, dass auch ein Feature von Andrea Köhler zu hören sein wird, nämlich von 6:30 bis 7:30. In dem Feature sind sehr viele Texte enthalten, die auch in diesem Buch sich finden.
Schweizer Radio DS2, Sie hören Kontext mit dem Sachbuchtrio und wir kommen nun zu Ihrem Buch, Katharina Boxler. Sein Titel, Die Welt ohne uns, Reise über eine unbevölkerte Erde, zu diesem unwirtlichen Unterfangen lädt uns der Autor Ellen Weismann ein. Was für Spuren blieben denn von uns Menschen übrig bei diesem Gedankenspiel des Autors?
Das hat der Autor zusammen mit vielen Experten herauszufinden versucht. Er hat mit Menschen gesprochen, die sich mit Tieren auskennen, mit Archäologie, mit Pflanzen oder schlicht mit Elektroleitungen, was die so machen über die Zeit. Und er fasst das zusammen und zeigt uns eigentlich, dass sehr vieles passiert und zwar sehr, sehr schnell. Es beginnt der Zerfall unserer Spuren, es geht da jetzt eine Geschichte des Zerfalls, beginnt sozusagen in den Hotspots der menschlichen Zivilisation, nämlich in den Städten. Zum Beispiel in New York werden nach 2 Tagen sämtliche U-Bahn-Schächte überschwemmt sein, weil die Pumpen nicht mehr funktionieren, die täglich 40 Millionen Liter Grundwasser abpumpen sollten. Straßen sinken ziemlich schnell ab. Flüsse und Bäche, die jetzt unter der Erde sind, werden wieder an die Oberfläche kommen, weil ihre Abflusswege verstopft sind. Das wird sehr schnell gehen, also diese menschlichen, sozusagen diese gebildet, was wir so aufgebaut haben. Dann wird sich aber auch anderes verändern, zum Beispiel in der Tierwelt. Tierpopulationen werden sich erholen, vor allem die Fischbestände zum Beispiel, aber auch Großsäuger wie Elefanten, wenn wir Menschen nicht mehr hinter ihren Zähnen her sind. Die Zahl der Vögel wird extrem steigen, da sie nicht mehr durch unser Licht irritiert sind und gefährdet sind, da es keine Starkstromleitungen mehr gibt, die funktionieren. Für andere Tiere dürfte Schluss sein, zum Beispiel für unsere Kopf- und Körperläuse, ist nach einem Jahr finito.
Ja, die haben nichts mehr zu essen.
Genau, die Ratten und Schaben werden noch 2-3 Winter überleben und dann auch den Geist aufgeben. Hunde haben es wahrscheinlich ziemlich schwer, Katzen geht es ein bisschen besser, die können verwildern und sich an kleineren Tieren gütlich tun. Man kann eigentlich sagen, alles, was der Mensch kultiviert hat, auch in der Natur, wird untergehen oder wird sich zurückverwandeln, wird verwildern. Zum Beispiel die kultivierten Gemüsepflanzen werden bereits nach etwa 20 Jahren nicht mehr genießbar sein. Häuser sind so circa nach 500 Jahren verschwunden. Was bleibt, sind unter den Gehölz, das sich da breit macht, Spuren, zum Beispiel unser Geschirrspüler, Töpfe, Messer, Gabeln und solche Dinge. Nach 1000 Jahren wird überhaupt nichts mehr da sein, was irgendwie an Häuser oder Straßen erinnert. Was bleibt und was sehr lange bleibt, ist unser Müll, sind Gifte und Strahlung. Das sind Dinge, die noch über lange Zeit wie Zeitbomben ticken werden, also zum Beispiel Öltanks, Chemietanks, aber auch durchgebrannte Atomreaktoren, die noch Hunderttausende von Jahren vor sich her strahlen werden. Das Blei wird circa nach 35.000 Jahren abgebaut sein. Der CO2-Gehalt wird etwa in 100.000 Jahren wieder da sein, wo er zur Zeit der Neandertaler war. Die Plutoniumwaffen halten es ein bisschen länger aus, beziehungsweise deren Strahlung, das dürfte ungefähr 250.000 Jahre gehen, bis die zerfallen ist. Was mich erstaunt hat, gewisse Chemikalien, die werden mehrere Millionen Jahre hier erhalten bleiben auf der Erde. Solche, zum Beispiel polychlorierte Biphenyle heißen die, das sind so Kunststoffweichmacher, dürften mehrere Millionen Jahre hier verweilen, bis irgendein Mikroorganismus auf die Idee kommt, sich davon zu ernähren. Und ganz zum Schluss möchte ich noch sagen, was dann bleibt, wenn unsere Erde nicht mehr ist, wenn sie von der Sonne verschlungen wird, in circa 6,5 Milliarden Jahren, wird von uns noch die Strahlung, Radio- und Fernsehstrahlung im All erhalten bleiben und da weiter wandern.
Das ist ja wahnsinnig. Herr Weismann bringt uns ja sehr zum Nachdenken mit seinen Visionen, jetzt nur schon nach dieser Einführung, Vorstellung, die Sie gegeben haben. Er ist ja ein weitgereister Journalist, vielfach ausgezeichnet. Präsentiert er nun auch seine Apokalypse, wenn man das vielleicht so nennen darf, lesbar spannend?
Ja, sehr lesbar. Und zwar, weil er mit diesen Menschen spricht, und die kommen eigentlich in Originaltönen, in Zitaten immer wieder vor. Und das macht's wirklich sehr lebendig. Und er beschreibt ja auch seine Reisen. Also er geht zum Beispiel in entmilitarisierte Zonen, in Korea zum Beispiel, oder in Sperrgebiete wie Tschernobyl und schaut, was da jetzt passiert, wenn der Mensch nicht da ist. Und das ist wirklich sehr eindrücklich. Und es ist eben keine Apokalypse. Es ist eigentlich wie eine Wunde, die sich schließt. So. Und in dem Sinn ist es etwas, was sehr, sehr Versöhnliches auch. Sie verschließt sich natürlich sehr langsam. Also es geht wirklich, wir haben es gehört, über Millionen von Jahren. Aber irgendwie hat es etwas unglaublich Versöhnliches. Und er schreibt auch im Buch, das fand ich ganz schön, irgendwie, was ihm klar geworden sei, was die Taoisten meinen, wenn sie sagen, Weiches bleibt länger oder ist stärker als Hartes.
Kann man denn sagen, dass diese Gedankenspiele, die er macht, die Sie jetzt so beschreiben, dass die wirklich auch seriös sind? Also ist da wirklich auch ein Nährwert dahinter oder liest es sich einfach jetzt mal spannend und hat irgendwo was Sensationelles?
Hat es natürlich auch. Aber natürlich, das sind ungeheuer komplexe Vorgänge, wenn wir uns nur schon vorstellen, dass wir eigentlich noch immer nicht wissen, wie das Klima genau funktioniert. Wie wollen wir dann sehen oder vorausnehmen, wie das sein wird mit dem CO2-Gehalt in der Luft? Ist natürlich sehr viel auch Spekulation, aber er versucht sozusagen das Zukunftsdenken dieser Wissenschaftler, dieser Fachleute zu einem Ganzen zusammenzufügen. Aber es ist natürlich so, man ist sich nicht einig. Es ist jetzt gerade in den letzten Tagen wieder eine Debatte darüber entbrannt, ob jetzt die Rückeroberung des Sperrgebietes in Tschernobyl etwas Gutes ist für die Natur oder eben nicht. Und da gibt es auch unter Fachleuten jetzt, wo man es beobachten kann, widersprüchliche Aussagen dazu.
Es ist ja ein sehr aufwendiges Gedankenexperiment. Was denken Sie, was ist die Absicht des Autors?
Man sieht, was man anrichtet. Und zwar schon nur, wenn man sich eine Hose kauft oder einen neuen Plastikkübel oder Tassen oder Dinge, die irgendwie chemisch behandelt sind. In unserem Alltag legen wir eigentlich dauernd Spuren. Das war für mich eigentlich am eindrücklichsten. Es geht nicht einfach darum, nicht Auto zu fahren oder eine saubere Heizung zu haben, sondern generell weniger Spuren zu hinterlassen, also auch weniger zu konsumieren, wobei er das so uns nicht unter die Nase hält.
Sie haben gesagt, das hat ganz zu Beginn, es sei tröstlich zu lesen ein Stück weit, es sei wie eine Wunde, die sich schließt, weil die Menschen weg sind.
Ja, ja, weil wir schon eine, also diesem Planeten eine große Verletzung zugefügt haben.
Und weil die Natur es bestens auch ohne uns schafft.
Ja, das denke ich
mit
schon.
Mit der Zeit.
Das weiß man auch.
Die Angaben zum Buch Die Welt ohne uns, Reise über eine unbevölkerte Erde von Ellen Weismann, das Buch ist im Piper Verlag erschienen. Zum dritten Buch im Sachbuchtrio heute, Der ökologische Jesus von Franz Alt. Franz Alt, der kämpft ja in Vorträgen, Filmen und Büchern für die ökologische Wende, schließt sich ja fast ein Stück weit an ihr Buch an, Katharina Boxler. Und Franz Alt schreibt über den ökologischen Jesus. Warum ist nun für Alt gerade Jesus ökologisch?
Also Franz Alt, das entstammt natürlich seinem ganzen Leben, seinem Gedankengut. Er ist ein engagierter Christ und er hat in der Bibel gesucht und in der Bibel findet man sehr vieles. Und in den Evangelien hat Alt sehr viele ökologische Jesusworte gefunden. Er beschreibt also Jesus als den großen Naturbeobachter, was er sicher war. Er beschwört so eine Art jesuanischer Öko-Ethik für uns herauf. Und er nennt zum Beispiel die Bergpredigt eine Jesus-Strategie zur Überwindung der ökologischen Krise. Das mag man nun irgendwie interpretieren, das mag man für richtig halten oder für falsch. Ich halte es doch für relativ weit hergeholt, zumal wenn es dann in solchen Sätzen mündet wie, wenn Ökologie damals ein Thema gewesen wäre, dann wäre Jesus der größte Ökologe von allen gewesen. Also das muss nicht unbedingt sein, aber wo ich Alt wirklich sehr gerne folge, das ist bei dem Vorwurf an seine Kirche, an die christliche Kirche, dass sie in den letzten zwei Jahrtausenden sich viel zu sehr fokussiert hat, verengt hat, nur auf den Menschen und die Natur außer Acht gelassen hat. Also mit einem rein ökonomisch interpretierten Herrschaftsanspruch aller macht euch die Erde untertan, haben ja auch die Christen und die Kirchen zu einer ziemlich katastrophalen Ausbeutung der Natur, über die wir gerade schon gesprochen haben, beigetragen. Sie haben einfach beigetragen zu dem, was Franz Alt auf dem Buch vorwegstellt, ein Zitat des großen Philosophen des Prinzips Verantwortung, Hans Jonas, der einmal schrieb, der Mensch ist der Natur gefährlicher geworden, als die Natur dem Menschen jemals war. Franz Alt spricht nun sogar davon, dass wir eine Art dritter Weltkrieg gegen die Natur führen im Moment. Seine Schlussfolgerung ist, dass unserem Planeten jetzt nicht mehr durch Umwelttechnik zu helfen ist, wie das zum Beispiel der US-Präsident immer wieder fordert, sondern dass es jetzt auf eine ganz radikale, geistige Umkehr von uns allen ankommt. Er fordert also eine ethische Ökologie, weil wir erst mal begreifen müssen, dass die Umwelttechnik, die wir brauchen, aber auch die Umweltethik zwei Seiten ein und derselben Medaille sind. Konkrete Forderungen, die Alt stellt, die sind sehr nahe bei den Grünen, bei den anderen Umweltbewegungen, also etwa die solare Energiewende, die er zu Hause auch selber praktiziert. Franz Alt hat so ein richtiges Solarhaus zu Hause gebaut. Die himmlische Kraft der Sonne übrigens, die ist in der Bibel nun wirklich sehr viel zu finden. Weiter setzt sich Alt zum Beispiel ein für eine Ökologie, die auch eine Steuerreform einbezieht, also dass sich die Steuer auch ökologisch ausrichten muss, für eine an den Naturgesetzen orientierte Wirtschaftsordnung, dass das zuerst mal angeguckt wird, für den biologischen Landbau, für eine ökologische Verkehrswende, all diese Dinge. Und Alt schreibt das sehr kämpferisch nieder, wie man das bei ihm kennt. Sein Buch ist wirklich ansteckend, wenn man es liest. Es ist sehr inspirierend, wenn da nur dieser Titel mit dem ökologischen Jesus nicht wäre.
Nun, die ökologische Ethik, über die Alt schreibt, die könnte ja, und da folge ich Ihnen jetzt, Hans-Jörg, mit Ihren Überlegungen zum, Hans-Jörg Schulz, mit Ihren Überlegungen zum ökologischen Jesus, die könnten ja eigentlich genauso gut von einem Nichtchristen oder beispielsweise von einem Buddhisten vertreten
werden. Ja, das ist genauso. Aber also Alt billigt immerhin, er ist ein großer Fan des Dalai Lama, er billigt immerhin auch Lao Tse oder Buddha zu, dass auch sie wie Jesus Wegweiser einer globalen ökologischen Ethik sein können. Und in noch einem fällt es mir dann doch wieder leicht, ihm zuzustimmen. Er sagt, dass im Sinne eines ökologischen Jesus sicher nicht alle Umweltschützer Christen sein müssen, aber für ihn müssen alle Christen auch Umweltschützer sein.
Sie haben gesagt, Hans-Jörg Schulz, dass Alt der Kirche vorwirft, dass sie eigentlich die Schöpfung vernachlässigt hat. Analysiert er auch, wie das so gekommen ist, dass der Mensch so im Zentrum war und die Natur vergessen ging?
Ja, also wenn wir uns die ganze Missionsgeschichte angucken zum Beispiel, die hat sich ja immer nur auf den Menschen ausgerichtet und sich um die Natur überhaupt nicht gekümmert. Man kann wirklich auch sagen, dass auch im letzten Jahrhundert und eigentlich auch heute noch Kirche sich zu wenig die sogenannten grünen Gedanken gemacht hat, die Umweltgedanken gemacht hat. Das kam immer nur durch Einzelpersonen, weil man immer nur den Menschen ansprechen wollte und nicht das ganze Drumherum, in dem der Mensch lebt.
Ich würde doch noch gern wissen, wie tönt denn das? Was zieht er da aus der Bibel raus, was er findet, wovon er findet, das sei jetzt grünes Gedanken, seien jetzt grüne Gedanken?
Ja, also er beschreibt viele, aus den Evangelien beschreibt er viele Stellen, in denen Jesus wirklich die Natur beobachtet und kann darauf sich natürlich beziehen. Da könnte man heute sagen, ja, das ist so ein Naturapostel im wahrsten Sinne des Wortes.
Oder eben das, was Sie gesagt haben, die Kraft der Sonne. Oder
die Kraft der Sonne ist natürlich ganz stark bei ihm. Und da gibt es einfach auch viele, viele auch Gebete von Jesus an den Vater, wo er die Sonne jeweils dann mit einbezieht. Das hängt sicher auch damit zusammen, dass man vor 2000 Jahren natürlich noch mehr mit der Natur gelebt hat, als wir das heute in unseren Städten tun.
Das ist eigentlich noch interessant. Die Sonne war ja da sicher eher oft schädlich, ja. in dem Kulturraum, ja, ja, wo Jesus gelebt hat.
Ja. Aber also die Sonne ist für ihn ganz wichtig, und ich habe es ja vorhin schon gesagt, die ist auch in seinem eigenen Leben. Er macht also ganze Kampagnen für die Solarenergie, und das ist so ein Grundthema. Das finde ich eigentlich ganz sympathisch, weil mit der Sonne leben wir eigentlich alle ganz gerne.
Dass die Kirche das so vernachlässigt hat. Die Geschichten mit der Natur, das ökologische Denken, hängt das nicht auch damit zusammen, dass der Mensch in zum Beispiel christlichen Religionen so als das Oberste gilt, als Gottes Ebenbild, und das andere eher zu vernachlässigen ist?
Das war, glaube ich, sehr lange so. Da beginnt man jetzt wirklich erst umzudenken, dass man gesagt hat, ja, also wir können uns die Erde untertan machen. Wir sind die Geschöpfe des Herrn.
Die Krone der Schöpfung.
Und alles andere ist so quasi zweitrangig.
Ein ziemlich liebloses Denken. Ne?
Ja, so ist es.
Zum Schluss bitte ich Sie alle drei, wie gewohnt, um die Angaben zu Ihren Büchern und wem Sie es empfehlen möchten. Beginnen Sie doch gleich, Hans-Jörg Schulz.
Also das Buch heißt Der ökologische Jesus. Der Autor ist Franz Alt, und es ist in einer Sonderausgabe bei Riemann erschienen, die eine ganze ökologische Reihe herausgegeben haben. Empfehlen kann ich es sicher allen, die sich für eine Wende einsetzen in der Energie- und Umweltpolitik und das auch wirklich meinen. Ich kann es allen empfehlen, die für ihren Einsatz noch immer wieder neue Inspirationen brauchen. Und wenn sie dann noch dazu Christinnen oder Christen sind, dann können sie wahrscheinlich aus diesem Buch eine ganze Menge Wegweisung mitnehmen.
Katharina Boxler?
Das Buch ist von Alan Weismann, Die Welt ohne uns, Reise über eine unbevölkerte Erde, erschienen im Piper Verlag. Er hat es geschrieben unter Mitarbeit vieler kluger Köpfe, die auch zu Wort kommen. Das Buch ist für alle, die Freude an Gedankenspielen haben, die auch noch fragen können wie Kinder und die sich eine bessere Welt vorstellen können als die unsere.
Cornelia Gassis.
Andrea Köhler, Langeweile. Über das Warten. Erschienen ist dieser Band in der Bibliothek der Lebenskunst Insel. Ich würde das gerne allen Menschen empfehlen, die hohe Komplexität auf kleinem Raum nicht scheuen und die vor allem den Luxus haben, sich Zeit zu nehmen für die Zeit.
Cornelia Gassis, Katharina Boxler und Hans-Jörg Schulz, ich bedanke mich bei Ihnen für dieses Gespräch über Bücher.